ich habe einmal das Management-Team getestet. Ich habe mal einen komplett hirnrissigen Vorschlag gemacht. Ja, so. Ich habe gesagt, wir hatten 14 Werke. Ich habe gesagt, wir machen 13 zu. Wir konzentrieren uns auf Haupthaus. War vor 15 Jahren auch gut. Ja, und die sind dann mehr oder weniger nickend aus dem Raum raus. Ich hab danach, als sie erst an die Türklinke gegangen ist, habe ich gefragt, ob alle Lappen am Zaun hat. So ein Schwachsinnsvorschlag, ich möchte mich darauf verlassen können, dass du mir sagst, wenn ich irgendwas vorschlage, was Schwachsinn ist. Ja, so, also ein Mensch kann nie so brillant sein, um die Achtsamkeit von einem ganzen Management-Team irgendwie zu kompensieren. Ja, so, und da ist ja recht geantwortet, weil es gesagt hat, das passiert nur in Sicherheit. Mit dem Moment, mit dem mit mir die Todesknarre verbunden ist, macht das kein Mensch. Das passiert nur in Sicherheit. Und somit ist die ultimativ wichtig.
Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema. Und ich bin Jens Alsleben. Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle 5 Minuten in Frage stellen, nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast Stark im Sturm heraus. Ja, ein herzliches Moin aus Hamburg, ihr Lieben. Der Jens hier von Stark im Sturm. Die Kirchenglocke nebenan bimmelt zum 12. Mal. Es ist High Noon, es ist Mittag und ich habe wieder so einen sturmerprobten Positive Leader bei mir, der Jörg Weidenfeld. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo.
Grüße dich.
Ja, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen und du hast ja, ich sag mal, mega viele spannende Situationen und Arrangements hinter dir, wo du als Hardcore CRO, Chief Restructuring Officer, den Unternehmen hilfst, am Leben zu bleiben, sozusagen. Und was mich, und wir kennen uns schon seit vielen Jahren, aber was mich wirklich auch wahnsinnig positiv beeindruckt hat, war dein Approach. Du sagst selber, Human CEO ist da das Stichwort. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Und jetzt wäre es ganz toll, wenn du ein bisschen was zu dir selber sagst und dich den Hörern vorstellst.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Talk heute. Also ich bin in dem Sanierungsgeschäft seit 2007 und habe jetzt mittlerweile 20 Unternehmen, ich glaube es sind 20, in dieser Rolle als CRO und dergleichen begleitet und geführt durch so eine Krise. Und in dem Zusammenhang fallen einem natürlich gewisse Muster auf, besonders auch was die seelische Belastung angeht, der Manager, die dann da reinkommen. Denn mal abgesehen von den Leuten, die sich permanent beruflich damit befassen, begegnen ja den Unternehmern oder den Geschäftsführern, die in die Krise kommen, in der Regel die Krise zum allerersten Mal. Sie müssen also quasi in einer Situation ausgesetzt, die sie überhaupt nicht kennen, wo es gar keine Rezepte aus der Schublade gibt, die sie anwenden können. Und gleichzeitig dürfen sie dabei nicht einen Fehler machen. So, und müssen dabei aber auch noch die Zuversicht versprühen für den Rest der Organisation, dass sie also das Heil und die Rettung des Unternehmens durchaus schon sehen, um ihn mal doch alle mitzuziehen. Und das ist nicht selten eine extreme Herausforderung. Ja, und durch die 20 Sanierungen hinweg, durch die lange Zeit, gab es natürlich auch eine Menge Beobachtungen, die für mich dazu geführt haben, eigentlich den Menschen, auch gerade in der CEO-Rolle, nochmal ganz anders herauszustellen und mit dem auch nochmal ganz anders zu arbeiten, weil hier ist ganz, ganz viel Segen drin. Es ist so, dass eine Krise, ist wie beim Beinbruch, dass da, wo der Knochen wieder zusammenwächst, ist der stärker, als er vorher je war. Und das, was ich immer sehe, das, was mich inspiriert an der Sanierungsarbeit, ist immer das Ergebnis am Ende, dass am Ende ein Unternehmen herauskommt, was viel, viel stärker ist, als es vorher war und ein Immunsystem kreiert hat, was eigentlich es bewahrt vor der Wiederholung. Ne? Also ist ja bei anderen Leuten, sagt man ja, es ist immer Qualität, wenn der Kunde wiederkommt in unserem Geschäft, ist das definitiv nicht der Fall. Da wünscht man sich, dass der Kunde nicht mehr wiederkommt, zumindest der einzelne Klient nicht. Ja, so höchstens mit einer guten Referenz. So, ja, und aus dem Thema ist halt der Human CEO entstanden, wo ich also ganz besonders mir das Seelenleben des CEOs annehme, auch integriert in im Familienkonstrukt und dergleichen. Ja, und um das ein bisschen zu ergänzen, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren intensive Coaching-Ausbildung gemacht, also ähnlich wie in deinen Fußstapfen, auch inspiriert durch unsere früheren Gespräche. Auch hier diesen Werkzeugkasten zu nehmen, um auch wirklich den Menschen abzuholen, weil für die nachhaltige Sanierung geht ohne ein nachhaltig stromfestes Managementteam auch wie nicht denkbar.
Ja, mega spannend. Also es erinnert mich gerade an eine Situation, die mich ja auch hier hingebracht hat. Ich habe es schon mal das eine oder andere Mal erwähnt, aber das hat mich wirklich mitgerissen. Das ist jetzt knapp 10 Jahre her. Auch eine Hardcore-Restrukturierungssituation. Ich damals verantwortlich eben als Private Equity Partner für dieses Portfoliounternehmen. Und ich fahre da donnerstags früh zum Steering Committee und komme da die Treppe hoch in die Ebene der Geschäftsleitung. Und da kommt mir dann der CFO schwankend und lallend auf dem Gang entgegen, mit einem Nervenzusammenbruch. Und das war für mich damals der absolute Schocker, weil, wie so häufig, man hat es nicht kommen sehen. Ne? Man sieht den Leuten das nicht wirklich an, aber dieser Druck, dieser Restrukturierung hat den in sich zusammensinken, zusammenbrechen lassen. Und damals war tatsächlich, und das ist das zweite Mal passiert, das erste Mal war 1986 auf dem Einzelkämpferlehrgang, da ist dann mein Gruppenführer von einer Sekunde auf die andere ausgefallen mit einem Nervenzusammenbruch. Und dieser zweite harte Déjà-vu, der hat mich ja dann dazu veranlasst, mich zu fragen, was kann ich eigentlich tun, um so Schlüsselpersonal in Hochbelastungssituationen zu stabilisieren, ne? Und das war dann mein Beginn meiner Reise. Insofern kann ich total gut mitgehen mit dem, was du sagst. Aber wie schaust du denn den Leuten in die Seele? Ich meine, du kommst ja immer noch mit einem Auftrag. Du bist ja nicht der Begleiter dieser Menschen in erster Linie, sondern du wirst ja erstmal abgestellt als jemand, der auch ins Organ geht, in die Geschäftsführung geht, in diesen Firmen. Und wie ist dir denn dann der Zugang zu deren Seelen dann doch noch möglich?
Okay, fangen wir erstmal an, meines Erachtens sag mal, die Belastungsfaktoren mal ein bisschen zu sezieren. Das eine ist ja der Zustand des Unternehmens absolut und die strategische Frage, wie kommt man da raus? Nicht selten haben die Führungskräfte aber ein Schuldempfinden über die Misere, in der das Unternehmen ist. So, das heißt, dass ganz viel Versagensängste, auch Versagensbewusstsein drin. Das ist auch plötzlich die Trittsicherheit weg, weil die Leute sagen im Prinzip, das, was sie ja getan haben, hat das Unternehmen in die Lage gebracht. Wie sollen sie sich jetzt zutrauen, da rauszukommen? So, somit ist erstmal einer der ersten, sagen wir, also es gibt zwei Faktoren, die für Ruhe sorgen. Also das erste ist erstmal, Dalai Lama hat mal gesagt, Love is the absence of judgment. Da fangen wir mal mit an. Also, dass wir dem Management mal nicht begegnen mit einem Anklagenden, ihr Vollpfosten, ihr habt das ja alles vor die Wand gefahren, sondern wir begegnen denen erstmal mit einer absoluten Absolution für die Vergangenheit. Einfach mal zu sagen, pass auf, wir nehmen die Bestandsaufnahme jetzt und wir reden darüber, was wir nach vorne hin korrigieren. Wir sind nicht in der Schuldzuweisung. Das sorgt erstmal für das erste. So, dass da erst keiner ist, der auch, ich meine, oft hast du ja auch gerade ein Stakeholder-Weisung, die damit einher ist, als wieder der Banker einen empfiehlt dann oder der Equity-Sponsor, ne? So, dass es hier nicht darum geht, erstmal ein Gerichtstribunal zu machen, wo irgendwelche Leute geschlachtet werden, sondern gehen erstmal davon aus, sie sagen, Absolution für die Vergangenheit. Das ist mal das Erste, dass wir das Schuldthema loswerden. Das Zweite ist eine Trittsicherheit für sag ich mal, die können sich an meine Sturmfestigkeit anlehnen in dem Moment. Also selbst wenn sie für sich selbst gerade noch nicht sehen, dass es einen Weg daraus gibt, können sie aber mir ansehen oder anfühlen, dass ich daran glaube, dass es einen Weg raus gibt. Quasi einmal Zuversicht über Bande. Ja, so, es hat mal, wenn ich das immer so, hat man damals mal einen meiner ersten Mandate, hat ein skandinavischer Banker mal eine sehr lustige Analogie gewählt, die, also für einen Schmunzler, ich glaube, das können wir durchaus machen. Der hat mal gesagt, du bist was wie ein Facharzt für akquirierte Geschlechtskrankheiten. So. Und zwar die Analogie, er sagt, also die Patienten, die zu dir kommen, die haben, die Story, die die zu erzählen haben, ist immer erstmal beschämend. Ja, die ist nie gut. So, aber dann, wenn quasi diese Schwelle einmal übergangen ist, man sagt, alles klar, ich öffne all, wie soll man sagen, sozusagen ich öffne mein Unternehmen für die richtige Diagnose. Und dann gibt es die Zuversicht für die Heilung. Dann ist, wenn einmal diese Schamesgrenze überschritten ist, dann öffnet sich das eigentlich sehr. Und dann ist es auch so, dass die Leute auch wirklich Lust haben, an diesem neuen Unternehmen zu bauen und auch damit für ihre Mitarbeiter ein entsprechendes, da kommt ganz viel Segen in das Unternehmen rein, weil wir total cool mit Niederlagen umgehen. Wir killen den Mythos von immer erfolgreichen, fehlerlosen, makellosen, perfekten LinkedIn-CV. Ja, so, also wir nehmen den ganzen Perfektionsanspruch mal weg. Holen uns selber ab mit als fehlbare Menschen, die wir sind, und machen das Beste draus und verbinden uns wieder mehr mit dem geilen Unternehmen, was wir daraus bauen können, als mit der Krise, die quasi uns eingeholt hat. So. Aber das ist eigentlich der Zugang dazu. Ich würde sagen, dass wir zusammen das eine ist die Absolution für die Vergangenheit und das zweite ist die Verbindung mit der Zuversicht.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil ich ja auch jemand bin, der der festen Überzeugung ist, dass gerade in Hardcore-Restrukturierung der Stabilisierung von Schlüsselpersonal, der seelischen, physischen, psychischen Stabilisierung von Schlüsselpersonal zu wenig Fokus gegeben wird. Jetzt siehst du das ja ganz anders und bist damit ja auch sehr erfolgreich. Was hindert denn, ich sag mal, die Hardcore-Restrukturierungsbranche daran, diesen menschlichen Ansatz zu gehen? Oder bist du der festen Überzeugung, dass sich in der Restrukturierungsindustrie da was zum Guten wendet, sozusagen?
Also, wie soll man sagen, für mich ist das wie alternativlos. Also, wenn ich nachhaltig ein Unternehmen sanieren möchte, also wenn ich ein Unternehmen hinterlassen möchte, was ein funktionierendes, stabiles, zuversichtliches, leidenschaftliches Managementteam hat, komme ich ja wie nicht daran vorbei. Ich habe ein Unternehmen nicht saniert, wenn ich ein gebrochenes Management hinterlasse. Da kann ich vielleicht die Bilanz aufgeräumt haben für einen Moment, aber ich habe das Unternehmen nicht saniert. Und ich glaube, da haben wir auch leider in unserer Branche so ein bisschen so ein Begriffsdefinitionsthema. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die laufen unter Sanierung, die für mich keine sind. Ja, also wenn ich eine Bilanz refinanziert habe und ansonsten das Unternehmen nicht fundamental aufgeräumt, da habe ich das Unternehmen nicht saniert. Da habe ich die Cola-Dose, wir haben das Kick the Can down the road gemacht. Ne? So. Aber deswegen haben wir ja auch oft täglich Grüßt das Murmeltier, deswegen sehen wir die gleichen Tickets manchmal immer und immer wieder, weil eigentlich keine nachhaltige Sanierung erfolgt ist. Ja, so. Also ich glaube, für eine nachhaltige Sanierung ist das unabdingbar, ist das eine oder das andere gar nicht möglich.
Also eine nachhaltige Sanierung ist nur durch Heilung
Absolut.
möglich.
Absolut. Es ist auch eine Art von Heilung, weil ich muss ja hingehen, sozusagen, ich baue einen, also es ist ja wie auch wie sagen wir, Virusinfektion oder dergleichen. Ich gehe hin und ich baue plötzlich ein Immunsystem auf gegen einen Erreger, den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ja, so. Und das Prinzip, die Analogie trifft voll und ganz, und das ist wie eine Heilung. Ja, und das ist ja auch, wir dürfen sehen, die Traumatisierung, so zur Ergänzung. Das ist ja so für die Leute, die im Unternehmen drin sind. Wir haben ja auch tatsächliche Traumareaktionen. Also Menschen, Führungskräfte wie Mitarbeiter, denen Existenzängste begegnen. Und eine Insolvenz ist eine Existenzangst kollektiv. oder so eine Insolvenznähe. Ne? Das ist eine kollektive Existenzangst. So. Die Leute sind ja wie paralysiert. Ich meine, das kennst du aus deinen Ausbildungen hin und her. Du kannst mit Adrenalin im Kopf wirst du nicht kreativ. Ja, und Angst ist der schlechteste Ratgeber für eine kreative Lösung. Also wir müssen das Adrenalin auch aus dem System bringen. Ansonsten ist das gar nicht machbar. Es gibt viele Branchenkollegen, die, sag mal, in der Brüstung mit der Härte und der Stringenz und der Brutalität, sagen wir mal, und der Blutspur meinen, schnell was zu lösen. Aber ich glaube, mit Angst hinterlasse ich nie ein Unternehmen, das nachhaltig gesund wird.
Ja, jetzt sind da ja, ich sag mal, Attribute und Worte drin, die ja so wenig zu tun haben mit der Wirtschaftswelt sozusagen, wenig zu tun haben mit dem Zahlenorientierten, sondern da geht es ja wirklich nur um einen lebenden Organismus, also auch das System als lebender Organismus, die Menschen, die diesen Organismus ausmachen. Jetzt hast du eine Ausbildung gemacht bei Veit Lindau und hast natürlich auch reflektieren können über deine gesamte Zeit davor. Was hast du über dich an Erkenntnissen mitgenommen, wo du heute sagst, das hat mein Führungsverständnis nochmal beeinträchtigt im positiven Sinne?
Also wenn ich so sage, das allererste ist meine eigene Annahme als Mensch mit all meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und meinen Verfehlungen. Es ist eine gewisse Demut, die damit einhergeht. So, das ist mal das Erste. Und damit auch, wie soll ich sagen, mit dem Verkörpern dessen, dass das auch vollkommen okay ist, dass immer noch ein ganz normaler Mensch vor jemandem sitzt, erlaube ich damit sozusagen allen anderen auch ihren Schwächen konstruktiv zu begegnen. Ja, fangen wir mal mit sowas an.
Also Vergebung höre ich daraus.
Absolut, absolut. Also Vergebung ist ja auch wie in jedem anderen. Das tun wir auch für uns. Genauso wie wir auf zwischenmenschlicher Ebene jemandem vergeben, das tun wir hauptsächlich für unser Seelenheil. Es ist noch keinem gut dabei gegangen, mit einer Anschuldigung umzugehen. Also das ist immer das Erste. Dann sind die nächsten Dinge, es ist immer Eisberg. Also zu schnell zu einem Urteil zu kommen. Es ist so einfach, jemanden dafür zu verurteilen, warum, weshalb, und wieso, was ist. Ich kann mich noch an viele Sachen erinnern, wo halt so auch gerade von der Restrukturierungsmannschaft ein schnelles Urteil über die Unfähigkeit des Managers und die Unfähigkeit des CFOs und die Unfähigkeit von hier und da. Es gibt immer eine Geschichte. Und es gibt immer etwas darunter. Und bevor man nicht wirklich die Umstände des Menschen verstanden hat, ist das also ich tue mich sehr, ich bin sehr, 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 sehr zurückhaltend mit Urteilen, wenn überhaupt. Also da habe ich den zitierten Dalai Lama ganz schnell im Kopf, der im Prinzip mich davon abhält, Leute zu urteilen, zu beurteilen und zu verurteilen. Ich bin immer noch Mensch, es passiert, klar, Schubladen sind da, aber grundsätzlich bin ich da sehr achtsam, dass es das zum Beispiel nicht gibt. Dann das Dritte ist, zwei Ohren und einen Mund. Das ist doppelt so viel zuhören wie reden. Also der Zugang zu den Herzen hat auch wirklich ganz viel damit zu tun, Präsenz zu sein. Wirklich in dem Moment auch wirklich den Menschen komplett wahrzunehmen mit all dem, was er erzählt, und mit all dem, was er nicht erzählt. Er oder sie natürlich, ist mal beide Geschlechter gemeint. Dann zum Beispiel mal hingehen und wir reden von den, also wenn zum Beispiel eine der Botschaften ist, immer das Schuldgefühl, wo ich eben von gesprochen habe. Ne? So, das hört man daran raus, wenn jemand ganz viel über Rechtfertigung von gestern spricht. Ja, so, es hört sich an wie eine eingebettet in eine sachliche Diskussion über Zahlen, über historische Diagnose. Ist aber die Botschaft da drin, du siehst, ich habe das gar nicht verkehrt, ich konnte da gar nichts für. So, und das also quasi mit einer Reaktion, mit einer verständnisvollen Reaktion und einem, okay, da haben wir sicherlich eine Menge draus gelernt, aber was machen wir jetzt? Auch eine gewisse Entspannung stattfindet. Aber das erstmal da sein zu lassen, zu sagen, hey, vollkommen okay, keiner macht den Vorwurf.
Wenn du jetzt sagst, das ist das, was deine Ausbildung auch nochmal bei dir klargestellt hat, und du da drauf schaust auf diese Themen, und dann auf das Klientel, mit denen du zu tun hast, die Chefetage, da gehe ich mal, also Hypothese gehe ich mal davon aus, dass da gilt das Gleiche. Diejenigen, die sowieso schon sensibel sind für ihre Leute, die haben das Thema auch auf dem Schirm. Aber das sind wahrscheinlich auch die wenigsten, die dann irgendwie in schwierige Fahrwasser geraten. Wie hoch ist denn der Anteil derer, wenn du es überhaupt sagen kannst, die für sich da eine echte erste Grenzerfahrung machen, was dieses Thema Human CEO angeht, die vorher eher ein bisschen verstockt waren und denen plötzlich klar wird, wie wichtig dieses Thema ist?
Also ich meine, unter dem Label existiert der Human CEO existiert ja noch nicht so lange, aber wenn ich jetzt einfach mal die Beobachtung aus den vergangenen Mandaten, ich meine, intuitiv Antwort war sofort 100%. Es gibt keinen, der sagt, das ist sinnlos. Das ist ganz im Gegenteil. Es ist ja, hat mehr was davon, das haben sich die Menschen verboten, aus einem falschen Verständnis eines Stereotyps davon, wie ein Chef sich zu verhalten hat. So dieses, sag ich jetzt mal, dieses, der muss immer cool, calm und collected sein, muss auf jede Frage eine Antwort haben und muss immer die Richtung wissen, muss das alles locker flockig absorbieren können und dann nach außen immer noch Optimismus versprühen bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das ist, ich habe einen Artikel mal veröffentlicht zum Thema radikale Ehrlichkeit. Also ich würde den Moment feiern, wenn ein CEO in den Raum kommt zu seinem Management und sagt, Leute, hier haben wir die und die Aufgabe, die und die Herausforderung. Ich habe keine fucking Ahnung, wie wir das auf die Reihe kriegen sollen. Habt ihr eine Idee? Aber nicht mit der Siebenschwänzigen, sondern, weißt du, mit einer Annahme der Demut. Das ist eine Problemstellung, da habe ich heute noch keine Antwort drauf. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Antwort finden, aber ich gehe etwas von zu, ich habe keine fucking Ahnung, was zu tun soll.
Also das was feiern. Du sagst, das, was du sagst, ist, wir leiden alle unter einem kollektiven Hochstapler-Syndrom.
Ja, so könnte man sagen. Genau. Ja, so, also und diese Würde, die Würde, dem jeden Tag gerecht zu werden und immer, das Rennen kann ich ja nicht gewinnen. Ja, so. Und dann kommt, wenn ich dann diesen Anspruch immer meiner Welt gegenüber aufrechterhalten habe und dann geht mein Unternehmen in die Grätsche. Das heißt, dann ist für jeden wird plötzlich diese Abweichung, diese Fehlbarkeit sichtbar. Und daher kommt der Stress. Also viel davon. Wenn wir es mal ganz rational betrachten, gibt es eine Überlebensangst, eine physische? Nein. Die Erde dreht sich weiter, ob das egal ist, wie im Unternehmen geht. Derjenige, der da oben raus, wird er wahrscheinlich noch genug zu essen haben. So, die da drumherum auch. Also wenn wir jetzt mal von wirklich existenzbedrohenden Ängsten reden, die sind ja auch selbst in einer Unternehmenskrise überschaubar. Ja, wir leben in, gerade wenn wir jetzt mal hier von der westlichen Welt reden, mit den ein oder anderen guten sozialen Systemen, die einen einfangen und so. Also ich will nicht sagen, die Leute reagieren nicht auf eine tatsächliche Überlebensbedrohung wie der Säbelzahntiger, sondern die Bedrohung, die kommt woanders her. Die Bedrohung, es ist die Bedrohung dieses Egos, dieses Anspruchs, dieses Bildes, was dann plötzlich anders dasteht. Und mit dem Moment, dem man sagt, ich bin deswegen als Mensch nicht weniger wert, auch wenn ich jetzt hier diese Niederlage erleide, und zu sagen, hey, wir sind da, wo wir sind, wir können sowieso nichts anderes machen, als die Situation annehmen. Konjunktive sind komplett nutzlos. Ja, es dann hätte tun können, hätte dies, hätte das, ja. Komplett für die Füße.
Ja. Ja, so. Aber das heißt das, dass die Leute, die jetzt die Scham haben oder die Schuld empfinden, versagt zu haben, die das erste Mal die Erfahrung damit machen, dass sie fehlbar sind, dass man mit denen gemeinsam durch diesen Schock dann auch die Restrukturierung erfolgreich, zum Gelingen bringen kann. Denn ich hatte auch immer mal die Hypothese, dass deren Glaubwürdigkeit bei allen Stakeholdern durch diese existenzielle Krise des Unternehmens so stark gelitten hat, dass es den wenigsten gelingt, diese Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, so dass man ihnen dann tatsächlich diesen Turnaround überhaupt zutraut.
Ist möglich. Also es ist durchaus möglich, dass das so ist. Wenn ich aber jetzt mal der amerikanischen Gründerkultur nachsagt, also wenn da einer pleite gegangen ist, dann kriegt er vom Venture Capital das Recht Kohle, weil derjenige ganz besondere Lektionen gelernt hat. Ne? So. Mhm. Sowas gibt es auch. Ich glaube, es hat wirklich etwas damit zu tun, mit welcher Überzeugung die den Gesellschaftern oder auch den Bankern gegenübertreten. Also wenn die hingehen, sie wollen den Bankern erzählen, sie haben nichts verkehrt gemacht. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die Glaubwürdigkeit verloren geht. Wenn sie versuchen, den Punkt aufrechtzuerhalten, es war Force Majeure, war was auch immer. Aber ich glaube, jeder, der glaubhaft eine gelernte Lektion vertritt und irgendwie entsprechend aus den Lehren wie soll man sagen, die Planung oder die Vorausschau für das sanierte Unternehmen präsentiert und vielleicht dann auch noch den Rückenwind hat vom Sanierungsberater oder vom CRO, der ein gewisses Endorsement, diese Hypothese auch noch stützt, glaube ich, ist das durchaus machbar. Denn im Kern sind auch Menschen auf der Gesellschafterseite und es sind auch Menschen auf der Bankerseite. Ich glaube, im Kern gibt es viel Mitgefühl, dass in dem Moment auch keiner von den anderen mit demjenigen tauschen wollte. Ich glaube, der Umgang damit ist unheimlich heilsam. Und selbst wenn das für dieses Unternehmen dann nicht der Fall ist, glaube ich, ist dieser Manager dann auch, könnte zum Segen werden für das nächste Unternehmen, wo er dann neu anfangen kann. Es kann manchmal sein, dass das für alle Beteiligten auch besser ist, eine Ära zu beenden. Also das gibt so viele Faktoren, die damit einhergehen. Aber hier geht es mir jetzt erstmal um die seelische Gesundheit also in der Betrachtung des CEOs oder der Führung höchstpersönlich. Ja, so darf man sagen, das ist etwas, ja, wo man auch so ein Kapitel abschließen kann mit einer guten Lektion. Und ich meine, das sind die Stories, die uns letztendlich prägen. Also derjenige, weißt du selber, derjenige, der dir die hundertprozentige Erfolgsstory, bei mir ist noch nie was schief gemacht, erzählt, der lügt.
Ja, das ist
Ja,
so.
also das ist deswegen, also die Story brauchen wir uns nicht zu erzählen. Ja, und ich denke immer, es wird für das Unternehmen ein Segen, wenn wir gut damit umgehen können. Passiert was Tolles, Präventives. Und zwar kommen viel mehr schlechte Nachrichten oder viel mehr Bedrohungen rechtzeitig in die Führungsetage, wo man vielleicht was dran machen kann. Weil heute, ich glaube, es gibt diesen Iceberg of Ignorance, der irgendwie sagt, 7% der Probleme kommen überhaupt erst freiwillig in die Führungsetage. Ja, so der Rest kommt da nicht hin, weil wir halt eben diesen Perfektionsanspruch uns offiziell immer wie so ein Schild vor uns hertragen, den wir nie erfüllen können.
Ja, und weil ich mir der Konsequenzen nicht bewusst, nicht klar bin oder Sorge habe, dass es für mich eine existenzielle
Genau.
Konsequenz habe, wenn ich als Messenger letztendlich da irgendwas nach oben bringe, ne?
Genau.
Ja, weil ich die Leute nicht kenne, weil ich sie nicht verstehe, weil sie nicht berechenbar sind für mich und weil sie so existenziell von Bedeutung sind für mich als kleinen da auf Ebene 27, dass ich mich da gar nicht hochtraue, ne? Das ist einfach, also für mich ist es mittlerweile ganz einfach, weiß nicht, wie du das siehst. Der Mensch braucht Sicherheit und Perspektive. Und wenn mein Umfeld mich nicht sicher sein lässt, dann fühle ich mich in Gefahr und dann reagiere ich mit Flucht, Kampf oder Erstarrung. Oder auf Deutsch gesagt, dann werde ich zum Misserfolgsvermeider. Und nur in einer Umgebung, wo ich sicher bin, bin ich Erfolgssucher. Und diese Thematik ist eine Führungsfrage. Wie kann ich einen Raum schaffen, wo die Leute zu Erfolgssuchern werden? Und wie kann ich sicherstellen, dass die sich sicher fühlen, damit sie sich trauen, die Dinge, die so hochrelevant sind, auch an mich heranzutragen, ne?
Ja, und hier, wenn wir es mal sagen, bei dem sicher fühlen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil unheimlich viel von dem Unsicherheitsgefühl oder von den Ängsten sind reine Projektionen, die mit einer Realerfahrung gar nichts zu tun haben. Das heißt, die Menschen reagieren auf eine Annahme davon, was der CEO für ein harter Knochen ist oder was auch immer, oder für ein großer Strafer. Ja, so, das ist eine Annahme und gehen deswegen los. Es gibt meistens gar keine echte Lebenserfahrung, die diese Hypothese stützen würde. Umso wichtiger ist es, wie bei der Erziehung mit Kindern auch. Die Leute sehen nicht, die hören nicht, was du sagst, sondern die sehen, was du tust. So, wenn du entspannt als Chefin, wenn du vor die Mannschaft treten kannst, sag mal, vor einem Quartal habe ich eine Entscheidung getroffen, die zeigt sich heute als, die war heute, aus heutiger Sicht war die Käse, damals war das Beste, was ich wusste, jetzt müssen wir korrigieren. Und hat da überhaupt gar kein, sag mal, das ist kein großes Thema mit. Also schon Demut, aber kein, das ist jetzt nicht, ich schäme mich nicht vor meiner Mannschaft zuzugeben, dass was falsch gelaufen ist. Ja, so, genauso wie erfahrungsweise, wenn dann jemand kommt und hat berichtet einen Fehler, erzählt er danach der Mannschaft, dass er auseinandergenommen wurde, oder erzählt er danach der Mannschaft, dass es irgendwie ein respektvolles Gespräch war? Und durch dieses Vorleben kommt das irgendwann rein. Aber wir dürfen nicht vergessen, also bei so einem Laden wie, wenn ich jetzt an mein letztes Unternehmen denke, mit knapp 3000 Mitarbeitern, die hatten alle eine Meinung über mich. Direkt mit mir wirklich im Austausch waren vielleicht 300. Ja, aber alle 3000 hatten eine Meinung.
Ja, das ist auch immer ganz spannend, weil das sage ich auch immer, du bist als Führungskraft halt 24/7 under close watch sozusagen, weil du bist natürlich nicht nur kulturgebend, sondern du bist auch existenziell. Ne? Wenn du den Daumen hebst oder senkst, dann enden oder fangen Karrieren an. Das hat dann auch einen Impact auf Familien und so weiter. Und deswegen bin ich natürlich als Mitarbeiter immer danach am Gucken, wie sicher bin ich hier? Ne? Ist noch alles in Ordnung sozusagen? Habe ich hier noch Perspektive? Und deswegen gucke ich, was die Chefs machen. Und wenn ich die Chefs nie sehe, weil ich so gut wie keine Berührung habe, dann nehme ich die ganz wenigen Touchpoints, die ich habe, und fange dann an, raus zu interpretieren. Ne? Und was du sagst, dieses Arbeiten gegen Erwartungshaltungen, oder ich sag mal, es sind ja eigentlich nicht Arbeiten gegen ausgesprochene Erwartungshaltungen, sondern wie gesagt, Aristoteles von Schlippe so schön in seinem Erwartungskarussell sind Erwartungserwartungen. Also nach dem Motto, was erwarte ich, was der von mir erwartet? Und danach handle ich. Und das geht natürlich immer in die Hose. Ja, also auch im Unternehmenskontext ganz klare Erwartungshaltung zu definieren und auch zu diskutieren, ist eine ganz wesentliche Grundlage dafür, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Ne?
Absolut. Und darauf aufbauend, dass die Menschen ihren Tag begehen mit einer Absicht. Weil wenn ich hingehe, ich habe sozusagen eine Derivatsabsicht. Also quasi, ich gehe hin und gucke, was wird von mir erwartet, und dann versuche ich das irgendwie zu erfüllen, geht mir aber der Gestalter abhanden. Also wenn ich jetzt den Steve Jobs nochmal zitiere mit seinem, ich heuer die Profis an, damit die mir sagen, was ich tun soll, und nicht ich denen. Ne? So. Dann ist dieses Thema Erwartungshaltung, die haben wir auch im Wort, in der deutschen Sprache wieder großartig, ne? Wir haben Vorgesetzte, ja, so, ja, die vor mir sitzen, was da, wir haben Vorgaben, ja, wie in der Schule, ne? Lern das jetzt, mach das, tu das. Also ganz, wenn ich mit dieser Erwartungshaltung in Betrieb laufe, ich habe einen Posten, und jetzt muss irgendein Vorgesetzten geben, der mir sagt, was ich zu tun habe, damit ich weiß, welche Erwartungshaltung ich zu erfüllen habe, damit ich auch keine Abweichung kriege. Ab dem Moment geht mir der Gestalter total abhanden. Ja, so. Und ich hatte dir in einem anderen Gespräch mal erzählt, glaube ich, ich habe einmal das Management-Team getestet. Ich habe mal einen komplett hirnrissigen Vorschlag gemacht. Ja, so. Ich habe gesagt, wir hatten 14 Werke. Ich habe gesagt, wir machen 13 zu, wir konzentrieren uns auf Haupthaus, war vor 15 Jahren auch gut. Ja, und die sind dann mehr oder weniger nickend aus dem Raum raus. Ich hab danach, als sie erst an die Türklinke gegangen ist, den habe ich gefragt, ob er Latten am Zaun hat. So ein Schwachsinnsvorschlag, ich möchte mich auch darauf verlassen können, dass du mir sagst, wenn ich irgendwas vorschlage, was Schwachsinn ist. Ja, so, also ein Mensch kann nie so brillant sein, um die Achtsamkeit von einem ganzen Management-Team irgendwie zu kompensieren. Ja, so, und da ist er recht geantwortet, weil er es gesagt hat, das passiert nur in Sicherheit. Mit dem Moment, mit dem mit mir die Todesknarre verbunden ist, macht das kein Mensch. Das passiert nur in Sicherheit. Und somit ist die ultimativ wichtig, dass wir die, besonders in Sanierungssituationen, dass diese Sicherheit, die Meinung offen zu kundzutun, dass die da ist.
Also besonders würde ich rausnehmen, besonders in Sanierung, sondern immer, ne?
Immer.
Weil also eine Sanierung ist ja auch nichts anderes als eine Transformation, ne? Transformation vom Zustand heute in einen erstrebenswerten Zustand morgen. Und wir befinden uns halt in einer ständigen Transformation, ne? Also wie so ein Boxer im Ring müssen wir ständig in Bewegung bleiben. Und das heißt, oder hier beim Militär hieß es führen in der Lage, ne? Wenn du morgens ins Büro kommst und die Lage hat sich verändert, dann musst du halt auch deine Taktik ändern und zu notfalls auch deine Strategie. Und so ist es ja auch in einer immer komplexeren Welt mit immer kürzeren Reaktionszyklen auf Markt und gegebene Umstände musst du halt auch immer in Bewegung bleiben. Und damit bist du immer in Transformation und dafür brauchst du immer ein Umfeld, wo die Leute sich sicher fühlen, damit sie kreativ sind, damit sie aussprechen können, damit sie aufbegehren, damit sie auch sagen, Chef, das ist echt scheiße, ich habe eine bessere Idee, damit sie lösungsorientiert bleiben, damit sie die Zuversicht haben, vor Herausforderungen in der Zukunft eben auch bestehen zu können, etc. pp. Ne?
Mhm.
Ja. Ja. Was mich jetzt natürlich noch mal interessieren würde, wenn du sagst, Human CEO, das ist deine Brand, du gehst jetzt in Mandate rein und positionierst das ja auch offensiv. Ne? Wie ist denn da die Reaktion? Was kommen denn da für Fragen? Was kommen denn da für Reaktionen auf dich?
Eigentlich, wie soll ich sagen, es ist sehr eingebettet. Das, was die Leute sehen in dieser Betrachtung, ist, dass sie mit mir andere Themengebiete eröffnen können, als sie vielleicht vorher gedacht haben. So, das heißt, es kommt ein Gespräch, wo einer sagt, diese Zeit hier in der Krise, die hat mich echt geschlaucht. Also sie sehen quasi durch dieses Branding drumherum, dass es eine Öffnung gibt, auch für Gespräche in einer anderen Art, die sonst vielleicht viel, viel später erst. Und die Leute, die bekommen auch durch die Art der Publikation und so nochmal ein anderes Bild davon, wen sie vor sich haben und dass es vielleicht jemand anders ist, als das, was sie unter dem Stigma, da kommt ein Sanierer, vielleicht erwarten würden. Ja, so. Und dann gibt es eben auch andere Öffnungen, die Leute, die teilen halt eben auch ihr Stressempfinden. Weil eine Sache darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Alle anderen können ihren Stress, die haben Überdruckventil, die können ihren Stress eine Ebene höher delegieren, der CEO kann es nicht. Darüber gibt es den Aufsichtsrat, der ist kein Ventil für, der hat eine andere Erwartungshaltung, da hört es auf. So, und diese Menschen brauchen ein unpolitisches Feld, in dem sie sich öffnen können.
Einen bedingungsfreien, empathisch wertschätzenden Raum, so wie das zum Beispiel das Coaching bietet, ne?
Zum Beispiel, genau so. Deswegen ist das also, ich glaube, jeder, der in den Genuss kommt, das einmal zu erleben, wird das nie wieder abgeben wollen. Auch gar nicht krisenspezifisch, sondern das wird man für sich immer haben wollen, weil es einfach so seelengesundend ist, diejenigen zu haben. Vor allen Dingen auch ohne diese in dem Feld zu sein, wo einer kein Urteil trifft. Wo einer nicht sagt, irgendwie, du bist gut, du bist schlecht, du bist ein Versager, du bist, sondern wo es auch nur mal um diesen Menschen geht, um den Menschen in den Menschen und nicht sein Amt. Kann auch sehen, der CEO, der ist man ja auch im Privatleben irgendwie, also ich sage, stellen wir uns die Gartenparty vor, dann kommst du neu irgendwo hin, dann sagt einer, das ist der und der CEO von so und so. Ja, so, man hat dieses moralische Korsett auch immer in einem privaten Umfeld. Verwandte drumherum laden einem sämtliche Probleme auf, weil man meint, man ist der Allmächtige, der das irgendwie alles so lösen kann. Ja, so, und da mal einen Raum zu finden, wo man sagen kann, so, hier, merke ich auch mal in der Atmung, wir fangen erstmal an, dieses Raum zuzulassen, zu sagen, boah, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht kaputt.
Wie kriegt man denn dieses Bewusstsein in die Gesellschaft, dass es eben auch dazugehören muss, diesen Aspekt auf dem Weg hin zu einer Führungskraft immer auch stark zu gewichten. Also wie kriegt man das in die Führungsausbildung rein? Wie kriegt man das in die Selbstführung? Wie kann man das etablieren, dass die Menschen entsprechend human-CEO-mäßig vorbereitet werden? Was kann man da tun?
Also ich glaube, wie es immer anfängt, ist erstmal wie mit Bewusstsein schaffen. Also ich glaube, wenn man irgendwie eine Handvoll Leute gewinnt, die das für sich in Anspruch genommen haben, die das genießen, die damit offen sind und sagen, ich mach das, ich nutze das, mir tut das gut. Ja, so glaube ich, also dass man braucht mal so ein paar Leute, die etwas destigmatisieren. Also nehmen wir mal Zahl, glaube ich, von Karl Theodor zu Gutenberg, die Zahl. 17,5 Millionen Leute in Deutschland haben eine diagnostizierte psychische Erkrankung. Das ist okay. Einer von sechs. So. Also Zettel. Steht drauf, du hast Depression. Viel.
Das viel. Das
ist richtig viel. Immer mehr junge Leute. Das heißt, also die Tatsache, dass wir dass wir nicht artgerecht leben, dass unsere Arbeitswelt nicht artgerecht ist, dass unsere, die Art und Weise, das Korsett, Mir begegnen so viele Menschen, die den größten Teil ihrer bewussten Lebenszeit mit etwas verbringen, was sie fundamental scheiße finden. Und sie verbringen den Rest ihrer Lebenszeit damit, das anderen Leuten zu erzählen, sich in Clubs zu gründen, wo sie darüber erzählen und so weiter. Ja? Und sich erzählen, dass so das Leben ist. Leben ist kein Zuckerschlecken, arbeiten ist halt hart, bla 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 bla. Ja, so, die das für sich akzeptiert haben, dass das so ist. So, und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptparadigmenwechsel, dass wir, wenn wir anfangen, wirklich jetzt ja abgedroschen an den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, aber es sind Menschen, die diese Aufgaben ausführen. So, und wenn es fängt an mit den Turbo-Profilen, ne, dass ich habe mal gedacht, dass der Hausmeister ist, Senior Facility Manager, ja, so, also wenn wir aufhören, diesem, ich muss der Superstar sein, hinterher zu rennen, sondern wir sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch mit Stärken, Schwächen, und aus meinen Stärken versuche ich das Beste zu machen. Eine Absicht für sich zu formulieren. Ist das das, was ich will? Ja, so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die Kombination aus, nimm mal das Positive, dass jemand, der eine Aufgabe ausführt, die ihm richtig was gibt, ja, so, wo du einen Sinn drin siehst, wo du damit eine Absicht hast, damit wirst du kreativ. Du musst dich doch nie wieder zur Arbeit ziehen. So, und ich kann sagen, ich bin Sanierer, bin ich aus Leidenschaft, ich will mein Leben lang wahrscheinlich nichts anderes mehr machen. Also es ist jetzt eine andere Nuance davon. So, ich bin selbstständig seit 2009, ich bin nicht einen Tag sozusagen zur Arbeit gegangen. Ja, ich musste mich nicht einen einzigen Tag dahin zwingen. Und das wünsche ich jedem. Und anders gucke ich mir die Kollegen und vielen meiner Kundenunternehmen an und dann denke ich als liebender Vater, das wünsche ich keinem meiner Kinder. Keine meiner Kinder wünsche ich, so zur Arbeit zu gehen. Ja.
Ja, das ist in der Tat richtig. Jetzt müssen auch alle, die da draußen immer sagen, okay, was soll der Scheiß? ROI-orientiert, leistungsorientiert, wir sind ja keine Altruisten. Ja, ist ja nett, wenn wir alle Sachen machen können, auf die wir Spaß haben, aber am Ende des Tages muss ja unten Leistung rauskommen. Was antwortest du denen denn?
Das steht gar nicht miteinander im Widerspruch. Also wenn mir einer erzählt, dass
Steht gar nicht langsam wichtig. Das steht
ich überhaupt
überhaupt
nicht
nicht
im
im
Widerspruch, ganz
Widerspruch.
im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil.
Okay,
Ganz
now
im
we're
Gegenteil. Ja,
talking.
no, we're talking. Ganz im Gegenteil. So, das ist, ich meine, du kennst ja schon so Flow-Zustände, ne? Hast bestimmt gemerkt, als du
Ja.
dein Buch geschrieben hast, ne? Wenn du da
Ja,
einmal
ja.
drin bist, du hast so viel PS, so viel Rückenwind. So, aber wenn du permanent gegen den Widerstand arbeitest, einen besseren Beweis dafür kann dir dein System gar nicht geben, als dass du etwas machst, was absolut nicht in deiner Spur ist.
Genau. Deswegen mache ich auch mit all meinen Klienten erstmal eine Diagnostik, Online-Stärkenanalyse und Werteanalyse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ich meine Stärke kenne, wenn ich meine Stärken schätzen lerne und meine Stärken leben kann und dafür sorge, dass ich es immer stärker auch ausdehnen kann, mein Stärkenfeld und meinen Werten treu bleibe, dann habe ich 80% meiner persönlichen Resilienz und meiner nachhaltigen Performance gehoben.
Absolut. So, absolut. Und es ist gerade dieses, wenn ich jetzt so sage, dieses Widerständige. So, da finde ich das auch die Sprache ganz wichtig. Wenn wir untereinander uns vielleicht antrainieren, eine gewisse Disziplin, über das zu reden, was wir machen wollen. Nicht das, was wir nicht wollen, aber das, was wir wollen. Und dann die Dankbarkeitsfrequenz. Habe ich mal ich bin im Ausland von einer Bäckereikette, das vielleicht noch als letzte Episode. Dann mit dem Management-Team mal einen Teams-Room aufgemacht, wo wir jeden Tag für 30 Tage drei Dankbarkeitspunkte. Was war heute geil? 3 Tage. Jeder 10 Leute, 3 Dinge, also 30 am Tag, 900 in einem verlängerten Monat. Das gleiche Unternehmen, plötzlich liest jeder in einem Monat 900 Dinge, die geil laufen. Die haben alle geglaubt, die sind in meinem Unternehmen. Dann haben wir das ausgeweitet auf die Filialen und dann haben wir es ausgeweitet auf die Filialen. Und haben wir mal einmal so eine ganze Kopierpapierkiste ausgedruckt und einen ganzen Raum damit vollgemacht. Das war dann die Dankbarkeit vom ganzen Unternehmen in einem Monat, ja. So, und plötzlich war von einem Nöllladen wurde plötzlich eine coole Bude. Ja. So, und also, da einfach durch den Perspektivenwechsel. Gleiches Unternehmen.
Ja, das finde ich nochmal schön zum Abschluss nochmal einen schönen Hinweis, wenn sich die Leute jetzt da fragen, okay, was kann ich dir jetzt da machen, um wirklich die Dinge dramatisch zu ändern? Es sind die kleinen Dinge mit einer großen Wirkung. Dankbarkeit, weiß man ja, ist, wie heißt es so schön, the single most important factor for well-being, also der alleine isoliert stehende wichtigste Faktor, der in dein Glück und in dein erfülltes Leben einzahlt, ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kann man auch im Unternehmen etablieren, was du gerade geschildert hast. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele sehr einfach zu implementierende Maßnahmen, um auch Hoffnung wieder in so Unternehmen zu geben. Auch die Hoffnung, dass man es aus sich selbst heraus die Umstände, die ja manchmal chaotisch zu sein scheinen, auch in der Hand hat und die Kontrolle über das eigene Leben und der Optimismus und die Zuversicht aus sich selbst heraus, das Leben kontrollieren zu können, das wird dann auch eine self-fulfilling prophecy, denn dann kriegt man die Sachen auch hin. Letzter Satz dient dir, gilt dir. Hast du noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, spontan, das muss ich jetzt nochmal raushauen für die Hörer da draußen als direkten Praxisimpuls?
Also seid Überzeugungstäter. Das ist, glaube ich, das
Seid über.
Wesen. Das ist ein super Kompass. Also das, womit wir unsere Lebenszeit, Leute, die Lebenszeit ist das Einzige, was ihr nicht wiederkriegt. Kohle kriegt man immer wieder. Die Lebenszeit, die Minute, die weg ist, ist weg. Ja, wir wissen alle nicht, wie lange wir haben. Seid Überzeugungstäter und das, womit ihr eure Zeit mit verbringt, euch hier nichts gibt, ändern oder sein lassen. Tut euch selbst, allen anderen drumherum den Gefallen. Seid Überzeugungstäter, Absicht, macht alles mit Absicht. Ja, geht in kein Meeting ohne eine Absicht. Warum seid ihr da? Was haben eure Kollegen davon, dass ihr da seid? Was habt ihr davon, dass ihr da seid? Ja, alles mit Absicht. Und seid radikal da drin, wenn ihr merkt, das ist scheiße. Ich kriege da keine Antwort drauf auf die Frage. Lasst es sein. Tut euch selbst, allen anderen Gefallen. Seid das super Vorbild für Überzeugungstäter. Ich glaube, das ist ein guter Kompass.
Ich danke dir, mein Lieber. Es hat großen Spaß gemacht und auch die Sirene zwischendurch hat das alles nochmal schön unterstrichen, was du gesagt hast. Jetzt wünsche ich dir eine gefahrlose restliche Woche und freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Und bis dahin sage ich, bleib stark im Sturm, lass dir gut gehen, bleib gesund und munter und bis bald.
Vielen Dank.
Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid, den Kanal abonniert, kommentiert, teilt, und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer, bleibt allzeit stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.